Jetzt heiße ich euch willkommen zum Espresso-Plausch mit Sergej Lochthofen. Eine unbekannte Stimme. Ich vertrete den Carsten, der hat sich in den Urlaub verdrückt und ich spreche jetzt mit Sergej Lochthofen. Guten Morgen, Herr Lochthofen. Herr Lochthofen, können Sie mich hören?
Ich höre Sie,
jetzt,
aber Sie mich nicht.
Jetzt habe ich Sie. Ich habe den neuen einen Regler verwechselt.
Oh, das ist nicht so schlimm. Ich sage, genau. Das schaffen wir. Wir sind ja unter uns und unsere Hörer kennen uns, dass wir sonst alles technisch perfekt machen. Also, Herr Viktor, ich begrüße Sie in unserer schönen Runde. Und Herr Rose, hoffentlich liegt er an einem schönen Strande oder irgendwo. Der hat doch eigentlich das ganze Jahr über so eine schöne Arbeit. Da kriegt er auch noch Urlaub dafür.
So sieht es aus. Der hat sich gleich nach der Wahl, hat er sich gleich ein bisschen verdrückt. Und ich glaube, das hat er auch verdient. Und
gut, na dann machen wir das mal ohne ihn. Der wird voller Neid erbleichen, was wir hier alles zu besprechen haben.
Ne? Das vermute ich auch. Herr Lochthofen, haben Sie die Wahl gut überstanden? Konnten Sie sich schon ein bisschen erholen?
Na, ich stand ja nicht zur Wahl. Insofern hatte ich ja eine relativ gute, entspannte Situation. Ich bin zwar immer wieder gefragt worden, ob ich Regierungssprecher werde, aber ich weiß nicht, wer das Gerücht gestreut hat. Und ich glaube, zwei Ministerpräsidenten, das könnte Thüringen auf keinen Fall vertragen.
So, lassen Sie dem Herrn Ramelow den Vortritt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Herr Lochthofen, ich habe eine Frage. Und zwar sind Sie ja viel zur Wahl von nationalen und internationalen Medien befragt worden, was hier in Thüringen los ist. Was war denn dabei die für Sie eindrücklichste Frage?
Naja, man merkt, dass es eine sehr unterschiedliche Art der Betrachtung gibt. Also die zentralen Blätter Berlin oder aus dem Westen heraus, die sind tatsächlich immer noch verwundert, dass das stattgefunden hat. Während Leute, die, sage ich mal, aus England oder irgendwo nachfragen, für die ist das etwas skurril, dass gerade in Ostdeutschland so etwas jetzt passiert nach 25 Jahren. Die suchen Erklärung. Die kann man ihnen ja auch geben. Also 24 Jahre an der Macht, dann nutzt sich eine Partei auch ab. Das ist eben halt mal so. Und sie muss sich natürlich regenerieren. Der Start war nicht besonders gut, habe ich das Gefühl, für die Opposition, weil es sind ziemlich harsche Worte gefallen. Also der Fraktionschef der CDU wird zitiert, dass er die Bande vor sich hertreiben will. Nun, mit der Bande meint er höchstwahrscheinlich auch die SPD-Minister und die SPD als solche. Und das ist natürlich nicht sehr klug. Ich würde mal sagen, jetzt wird das Fundament für den Wahlkampf in 5 Jahren gelegt. Und wenn jetzt jemand Fehler macht, das trifft auf die Regierung genauso zu wie auf die Opposition. Das wird lange anhaften. Denken Sie mal an die Liberalen damals mit ihrer Hotelsteuer. Da sind die nicht wieder losgeworden.
Der Regierungsstart ist ein gutes Stichwort. Bodo Ramelow hat in seiner Antrittsrede stark auf Versöhnung, Beteiligung und Dialog gesetzt und die Opfer des Staatssicherheitsdienstes der DDR um Entschuldigung gebeten. Ich war selbst im Landtag und habe gesehen, dass manche Zuhörerinnen und Zuhörer sehr berührt waren und Tränen in den Augen hatten. Wie beurteilen Sie, Herr Lochthofen, diese Rede?
Na ja, die Rede war erstmal professionell gut. Ich habe ja auch gesehen, wie die Reaktionen innerhalb der nunmehrigen Opposition der CDU waren. Selbst die waren erstaunt, dass das so gut funktioniert. Man geht einfach davon aus, dass Ramelow sich das so ein bisschen bei der Angela Merkel kopiert, also präsidial über den Dingen schwebend etwas zu machen. Das könnte natürlich ganz gut sein, weil er natürlich vielen Anfeindungen noch ausgesetzt wird. Nun, wer da Tränen gekriegt hat, das muss man sich mal genau anschauen. Sie wissen ja, im Publikum saßen ja geladene Gäste. Die Parteien hatten die Möglichkeit, ihre Anhänger und Freunde dorthin zu bestellen. Und sicherlich waren da die Reaktionen sehr unterschiedlich. Also ob ein Herr Gysi dort eine Freude gezeigt hat, wobei die in Berlin sind gar nicht so hoch erfreut über Ramelow. Es gibt ja die ersten Interviews von ihm, die ihnen überhaupt nicht schmecken werden. Das heißt, dass er die Landespolitik in den Vordergrund stellt und nicht die Parteipolitik. Wir werden sehen, ob er das durchhält.
Die Wahl von Bodo Ramelow hat stark polarisiert. Menschen, die sonst wenig mit Politik, sich um Politik kümmern, hatten plötzlich eine Meinung, pro oder contra. Kann es sein, dass die Wahl von Bodo Ramelow eine politische Aktivierung auslöst, die sich vielleicht in einer stärkeren politischen Beteiligung einschließlich höherer Wahlbeteiligung niederschlägt?
Also jetzt am Anfang können wir das nicht ohne weiteres erwarten. Natürlich, ich bin gestern in Sachsen unterwegs gewesen, habe viel die Frage gekriegt, was macht ihr denn da in Thüringen? Und wenn man die, wie ich gestern in einem Gespräch mit mehreren, die aus Westdeutschland irgendwann mal in den Osten gekommen sind, die werden natürlich auch bombardiert von Verwandten, Bekannten irgendwo aus der Pfalz oder aus Baden-Württemberg, seid ihr denn ganz Mischucke hier. Also das wird sich natürlich alles legen an dieser Stelle. Ob es eine Aktivierung der politisch sozusagen Wirkenden gibt. Ich wage es zu bezweifeln, die Tendenz geht in eine andere Richtung. Das ist ja das Traurige. In Thüringen gab es ja tatsächlich etwas zu wählen. Die Leute sind trotzdem die Hälfte praktisch nicht hingegangen. Ich habe eher das Gefühl, dass ein Teil unserer Mitbürger einfach überfordert ist, dass die einfach diese politischen Ereignisse nicht richtig einordnen können. Sie können auch, sie haben auch keine richtige Vorstellung mehr, was kann Politik überhaupt noch, sondern sie fordern irgendwelche Dinge, die auch nicht erfüllbar sind in kürzester Zeit, sind dann enttäuscht und gehen dann gar nicht zur Wahl. Also es wäre schön, wenn es so wäre, dass einfach auch ein neues Interesse an Politik entsteht, denn es ist nicht unwichtig, von wem man regiert wird. Denken Sie dran, ob in Berlin Angela Merkel oder Sarah Wagenknecht Kanzlerin ist. Das ist schon ein großer Unterschied. Aber ich befürchte, das wird sich alles beruhigen und wird irgendwann in Routine versinken.
Ich hatte den Eindruck auch bei den, ich habe die Kontra-Demonstrationen besucht gegen Rot-Rot-Grün und ich hatte auch schon den Eindruck, dass einige von denen auch nicht wählen waren, aber das dann doch bereut haben, als es dann so scharf auf Rot-Rot-Grün zuging. Daher auch die Frage, ne, dass das möglicherweise doch eine höhere Beteiligung in der Politik auslösen kann.
Ja, es könnte natürlich sein, wenn wir morgen noch mal wählen würden, aber ja. Ich vermute mal, die Koalitionäre werden das vermeiden. Das ist ja genau das Problem. Außer der Linken und der AfD kann niemand Interesse haben, dass es Neuwahlen gibt, weil die Grünen können nur in so einer Situation verlieren und unter Umständen aus dem Landtag wieder rausfallen. Das ist für sie nach wie vor eine realistische Perspektive. Die SPD könnte noch kleiner werden und schrumpfen auf einstellige Resultate. Und selbst die CDU hat kein Interesse, weil sie natürlich nicht in so einer dollen Position ist. Das heißt, ich glaube im Augenblick, es ist so, wie es gelaufen ist, doch relativ stabil. Und ich gehe nicht davon aus, dass das, was die CDU sich so erträumt, dass das in binnen kürzester Zeit irgendwo mal scheitert. Nein, da sind schon 5 Jahre avisiert. Die Frage wird sein, ob die Regierenden wie auch die Opposition die ersten Zeit gut übersteht, weil hier, wie gesagt, die Grundsteine für die nächste Wiederwahl oder die Abwahl schon bereits gelegt werden.
Zur neuen Landesregierung im Detail. Also unser kleines Thüringen hat ja eine große Kulturlandschaft. Ne? Wir haben hier 3 UNESCO-Weltkulturerbestätten und eine riesige Musik- und Theatertradition, nur um eine Auswahl zu nennen. Die Kulturlandschaft ist ebenso ein Wirtschaftsfaktor. Ich denke, das kann man einfach so sagen. Touristen aus aller Welt bestätigen das. Jetzt fällt aber auf, beim neuen Zuschnitt der Ministerien, dass die Kultur nicht mehr in der Obhut eines Ministeriums ist, sondern von der Staatskanzlei mitverantwortet wird. Was halten Sie davon? Ist das der richtige Weg?
Naja, ich habe natürlich das über fast 24 Jahre beobachtet. Also Sie werden mal festgestellt haben, dass die Kultur fast immer von Technikern, Ingenieuren und anderen nebenbei mitgemacht worden ist, weil Forschung, Wissenschaft, Hochschulen auch dazu gehörten und meistens das Hobby waren von diesen Politikern. Das heißt also, dieses hat ohnehin so nicht stattgefunden, was sie sich da wünschen. Zweitens, wo es angesiedelt ist, ist sicherlich symbolisch wichtig. In der Staatskanzlei kann man das sogar als relativ hoch betrachten. Es gab ja immer einen Staatssekretär sowieso, der sich speziell mit Kulturfragen beschäftigt. Und wir haben ja festgestellt, ich glaube in Berlin war das auch so und die Berliner sind gar nicht so schlecht damit gefahren. Das heißt tatsächlich, an dieser Stelle wird viel Geld ausgegeben. Es ist emotional sehr hoch angesiedelt. Wir müssen mal sehen, wenn in irgendeinem Kreisstadt ein Theater zugemacht wird, da geht nicht nur, sage ich jetzt mal, der Spielplan verloren, sondern da geht sehr viel mehr verloren. So eine Stadt lebt natürlich, auch wenn nicht alle Bürger, von so einer Einrichtung, weil sie einfach ein Zentrum darstellt, ein geistiges Zentrum für eine ganze Schicht. Also wenn das alles, sage ich mal, erhalten werden soll, mit einer schwarzen Null im Hintergrund und einfach Kostenentwicklung dort ja nicht konstant bleiben, das wird nicht einfach werden und es ist zu hoffen. Herr Framelow muss jetzt sehen, dass er daran gemessen wird, wenn er irgendetwas passiert, dass er selbst dran schuld ist. Also insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, es dort anzusiedeln.
Ich glaube, die Kulturverbände haben ein bisschen Angst und die Kultureinrichtungen, die haben eine große Anzeige geschaltet, in der sie eben auf ein eigenes Ministerium insistieren. Und da herrscht, glaube ich, schon eine Angst, ne, dass das nicht mehr richtig behandelt wird, sondern so nebenbei mitgeführt wird.
Ich glaube, das ist jetzt eine Sache, die man erstmal also befürchten kann, weil es Veränderungen sind, dass die Kulturschaffenden ihr eigenes Interesse haben an dieser Stelle. Nur wie gesagt, ein eigenes Ministerium, Kulturministerium, gab es in dem Sinne, also ich kann mich zumindest nicht erinnern, also wenn ich jetzt sehe, wer das alles seinerzeit in den Händen gehabt hat, also da ist eigentlich nicht viel, wo man nachweinen muss unbedingt. Die Chancen, die sich jetzt eröffnen, die muss man einfach auch gestalten. Und das ist immer die Frage. Also Lamoyanz wird da nicht helfen an dieser Stelle. Und ich glaube schon, dass die Variationen auch in Deutschland, wenn Sie schauen, sehr unterschiedlich sind, wie man so etwas managt. Und in dem Fall, ich will jetzt nicht sagen, da liegt, sage ich mal, perspektivisch sofort eine Besserstellung drin. Aber das muss man dann auch erarbeiten, erkämpfen, den Mann auch natürlich beim Wort nehmen. Und natürlich, wenn er jetzt regiert, auch daran messen, was er tut. Und insofern sehe ich da noch nicht das Problem. Veränderungen sind natürlich immer unangenehm.
Zurück von unserem beschaulichen Thüringen in die ins Bundesgebiet. In Dresden und auch in anderen Städten sind große Demonstrationen gegen eine angebliche Muslimisierung des Abendlandes. Ja. Islamisierung des Abendlandes. Ja. Droht das auch für Erfurt?
Das würde ich nicht ausschließen. Ich sage mal auf gut Deutsch, genug Dumme finden sich überall. Interessant ist das natürlich, also dass nicht nur ein paar hundert sind, sondern doch in Dresden ein paar tausend. Und wir immer daran denken müssen, vor 25 Jahren hat ja auch einiges in Sachsen begonnen, dass die Sachsen an dieser Stelle oder Teile davon immer sehr aktiv sind. Heute soll ja eine Gegendemonstration stattfinden, die deutlich macht, dass Dresden doch etwas anders gestrickt ist. Das wäre ganz gut und ich glaube auch eine klare Abgrenzung an dieser Stelle. Es ist ja lustig, fast zum Lachen her, sage ich mal. Ich vermute mal, Sachsen und Thüringen sind die Regionen in Europa, nicht nur in Deutschland, in Europa, wo die geringste Zahl von Ausländern ist und wo man einen ganzen Tag durch die Stadt gehen kann und kein Kopftuch sieht. Also natürlich begegnen ab und zu mal Menschen, die aus anderen Ländern stammen, einem auch hier. Aber das ist alles so minimal und es ist natürlich verhängnisvoll für Regionen wie Thüringen, Sachsen, die vom Aussterben bedroht sind. Das läuft ja schon längst, diese demografische Entwicklung. Das heißt, wir werden unsere Zukunft alleine nicht gestalten können. Schon allein die Leute, die jetzt demonstrieren, wenn sie nachher im Pflege- oder Altersheim sind, werden sie Kräfte brauchen, die sie putzen und die sie waschen und die sie anziehen. Ich sag's nochmal, also alberner, dümmer kann man sich nicht anstellen.
Dieser Widerspruch ist, glaube ich, auch wissenschaftlich anerkannt und belegt, dass dort, wo die wenigsten Ausländer sind, die Vorbehalte am größten sind.
Vollkommen richtig. Also man hat ja das Gefühl, also natürlich haben die schon ihre Moscheen in Dresden. Sie kennen ja das berühmte Zigarettenkontor. Also das hat ja jeder immer sehr als erholtuend empfunden in dem Panorama dieser Stadt. Also ich glaube, die sind albern und natürlich, aber leider mit Argumenten kann man nicht beikommen. Es ist ja auch vollkommen klar, dass die zugewanderten Ausländer Deutschland reicher machen. Das heißt, sie viel mehr an Steuern zahlen, als dass sie irgendjemand von ihnen etwas abverlangt. Das heißt also, es ist passt vorne und hinten nicht und trotzdem sind die Menschen auf der Straße. Das ist leider, sage ich mal, da wo Vorurteile eine Rolle spielen, wo man tatsächlich keine Auseinandersetzung mit den Dingen auch über die Jahrzehnte hatte, das führt eigentlich dazu. Und schauen Sie, die wirklich reichen Städte dieses Landes, die sind alle ganz stark auch mit Migrationshintergrund definiert. Das heißt, ein Drittel, ein Viertel, 20% der Bevölkerung kommen aus der Welt und das ist gut so.
Ich habe lange in Köln gelebt und kann das bestätigen, das ist eine schlichtweg eine Bereicherung und da gibt es teilweise bis zu 50% Migranten.
Stadtteile, ja.
Ja, Stadtteile. Herr Lochthofen, ich würde gern mal wissen, was es ist ja nun, einerseits kann man diese Haltung gegen Ausländer zu sein und als dumpf beschimpfen oder irgendwie kritisieren. Das ist richtig, das sehe ich auch so. Das Problem ist, ich würde gern mal wissen, was die Politik machen kann. Was kann unsere Thüringer Politik machen? Kann Bodo Ramelow eine donnernde Antrittsrede halten, indem er sagt, wir sind ein freundliches Land, wir sind reich, wenn wir Neuzuzüge haben und wir brauchen das aus ganz einfachen wirtschaftlichen Gründen. Geht das nicht? Warum?
Naja, ich sage, nicht alle Menschen sind Argumenten zugänglich. Das heißt, ihre Emotionen steuern sie sehr stark. Das heißt, selbst wenn man ihnen das erklärt, verstehen sie es nicht. Und natürlich fühlen sich einige in Bedrängnis, weil sie ohnehin nicht zu denen gehören, die die Stärkeren der Gesellschaft sind, selbst auch angewiesen sind darauf, dass man ihnen etwas zukommen lässt, selbst die Hand offen halten. Und sie haben natürlich die Befürchtung, da kommt die arme Konkurrenz aus dieser Welt. Meistens richten sich ja solche Demonstrationen nicht gegen reiche, sage ich erstmal, oder hochqualifizierte Arbeitskräfte, die hierher kommen, sondern gegen die Schwächeren, die Schwächsten eigentlich in der Gesellschaft. Das ist alles auch sehr dumpf und primitiv, das muss man aber auch mal sagen können, denn es gibt viel zu viele Menschen, die immer wieder entschuldigen sagen, das muss man verstehen und das und das und das. Nun ist das in Dresden oder in der Erfurt so, dass das wirklich eine wirklich gemessen an dem Zustand in anderen Städten und Regionen eine ganz ein kleines Nebenproblem ist, an dem sie sich hochziehen. Und das muss man ihnen schon klar entgegenstellen. Und insofern finde ich es auch richtig, dass die in Dresden versuchen, dagegen zu demonstrieren. Ob das was wird und ob die anderen noch mehr Zuwachs bekommen, das müssen wir sehen, wie weit die Unvernunft um sich greift. Andererseits macht die Politik manchmal auch Fehler, indem man, sage ich mal, nicht langfristig genug, nicht, intensiv genug sich überlegt, wie kann man Menschen, die aus der Welt kommen, oft sind es auch Flüchtlinge aus Krisenregionen, besser unterbringen, besser integrieren, das Ganze so machen, dass am Ende, sage ich mal, sowohl die ansässige Bevölkerung als auch die anderen miteinander auskommen. Das ist nicht ganz einfach, weil da sofort Ängste geschürt werden. Niemand will plötzlich so ein Asylantenheim in der Nähe haben. Das sind aber Geschichten, die zum Teil selbst mit Altersheimen schon passieren, also wo man versucht, sage ich mal, ja, das zu verhindern. Das heißt, in dieser Gesellschaft ist auch der Egoismus ziemlich groß und das muss man auch zur Kenntnis nehmen.
Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass auch die politische Ebene ein bisschen mal eine inspirierende Vorlage diesbezüglich leisten könnte, eben in einer stärkeren Betonung dessen, dass wir hier Zuwanderung brauchen und zwar massiv. Ne? Und es wird immer, ich finde, es wird gesagt, ja, wir sind freundlich, aber es geht nie so richtig, was so eine politische Rede erreichen kann. Das wird aus meiner Sicht nicht wirklich genutzt von der politischen Seite, die da.
Naja, es gibt immer wieder die Versuche, nur Reden sind etwas, was Sie sich anhören, die meisten, die da auf der Straße gegen die Einwanderung marschieren. Die also gegen den Islamismus sich ja wenden, wie sie vorgeben. Also die ist ja lustig in Dresden, es gibt davon ja so wirklich sehr, sehr wenige Muslime nur. Aber sie versuchen natürlich diese Sache für sich emotional zu nutzen. Ich glaube, die Reden sind das eines richtig. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass selbst ein Bundespräsident Wolf damals den Islam als Teil dieses Landes verstanden hat. Da gab es Diskussionen. Und es gibt natürlich auch konservative Politiker, die sagen, nee, das wollen wir nicht. Und wir wollen eigentlich an dieser Stelle die Leute für uns gewinnen. Auch manchmal auch mit Vorurteilen, die da existieren. Wir schauen uns mal in Bayern, dieser neue Vorstoß, der ist ja auch fast lustig. Also ich, wenn ich es richtig interpretiere, haben sich die Bayern verpflichtet, nun endlich Hochdeutsch zu sprechen oder so ähnlich klingt das, was sie da machen wollen. Und da wollen sie wohl eine Sittenpolizei losschicken, die nachschaut, wie zu Hause gesprochen wird. Also dieser Vorschlag für einen Parteitag, dass man eventuell irgendwie es bewerkstelligen kann, dass Menschen mit Migrationshintergrund zu Hause auch Deutsch sprechen. Das ist natürlich barer Unsinn, aber schürt Emotionen, macht deutlich, dass man an dieser Stelle Druck ausüben möchte. Das gefällt natürlich einem Teil der Wähler.
Herr Lochthofen, wir verabschieden uns jetzt im schönsten Thüringer Hochdeutsch. Oder haben Sie noch eine schöne Geschichte für uns, was Sie bei der Wahl erlebt haben? Irgendwas Lustiges?
Nein, ich habe nur das Gefühl gehabt, dass einige von denen, die ich gesehen habe bei den Demonstrationen auf dem Domplatz, dann doch sehr herzlich dem Herrn Ramelow gratuliert haben. Ich würde mal sagen, wir schauen uns das mal ein Stückchen an. Der Wechsel findet jetzt gerade statt. Also das heißt, wenn Sie hören, in die Wirtschaft hinein zum Teil, dass die sehr verhalten reagieren, die Kulturschaffenden haben zum Teil ihre Ansprüche, das machen sie auch richtig, da muss man Druck machen, keine Luft reinlassen, aber wie so oft im Leben, man richtet sich sehr schnell nach der Macht.
Herr Lochthofen, wir hören uns hoffentlich nächsten Montag, ich danke und wünsche eine schöne Woche.
Ja, ich bin nächsten Montag am Telefon, alles klar,
tschüss,
schöne Woche.
Ebenso.